Uhus Flug durch die Jahrhunderte. Die Aufzeichnungen eines komischen Kauzes.
Los geht's.
Ja, Uhu, gleich geht's los. Der kann's gar nicht erwarten. Hallo, hier ist der Alex und der Uhu startet jetzt wieder zu einem Zeitreisen-Rundflug. Wir haben ja beim 10. Jahrhundert begonnen letzte Woche und jetzt sind wir schon im 13. Jahrhundert angekommen. Das war das Jahrhundert des Aufbruchs, das heißt, es gab viele neue Dinge und dazu brauchte es viele mutige Menschen. Helden, Forscher, Gelehrte, Zauberer und Gaukler gab es damals auch. Und was der Uhu mit denen erlebt hat, das hört ihr jetzt. Viel Spaß!
Bitte hör auf, verzeih mein gefiederter Freund, aber davon welken meine Ohren. Du gönnst dir jetzt mal eine Verschnaufpause, damit wir hier endlich anfangen können.
Oh. Ivo, ich bin gut bei Puste. Davon abgesehen flöte ich uns gerade ins späte Mittelalter. Damals hatten alle, die was auf sich hielten, eine Flöte dabei. Das war der MP3-Player des 13. Jahrhunderts.
Aber nicht alles, was gerade modern ist, muss man mitmachen. Und ich muss es mir auch noch mit anhören. Schauen wir uns doch um im 13. Jahrhundert. Nur weil damals viele bei den Kreuzzügen mitmarschiert sind, würdest du doch heutzutage auch nicht dein Pferd satteln oder einen Strauß und in den Orient reiten.
Ja, aber 1270 war ich voll dabei. In Tunis und in Ägypten. Oh, die Datteln. Nie mehr habe ich solch süße Datteln schnabuliert wie damals bei den Kreuzzügen. Und der Duft der Feigen kitzelt noch heute meine Nase. Ansonsten habe ich entsetzlich geschwitzt unter der Rüstung.
Dann ist dir damals unter den Palmen ganz sicher König Ludwig über den Weg galoppiert.
Oha, ja. Klar, wir waren gute Kumpels. Mit dem habe ich sogar gelegentlich zu Abend gegessen.
Mhm. Dattelnapfkuchen an Feiglingssorbet.
Nee, der war doch aus Bayern. Der kannte höchstens Schublatteln, aber keine Saftdatteln. Ja, der war ziemlich rustikal. Immer eine Weißwurst hat er im Rucksack gehabt und süßen Senfen.
Interessant. Du lügst, ohne rot zu werden. Aber immerhin, wenn ich mir dich so ansehe, kurze Beine hast du schon gekriegt vom Schwindeln. Ich meine nicht den bajuwarischen Lederhosen Ludwig den Kini, sondern Ludwig den 9. von Frankreich. Der französische Ludwig, hörst du, der hat an den Kreuzzügen teilgenommen.
Ging mir wohl was durch die Lappendatteln da.
Statt hier zu flunkern, verrat uns lieber, was wirklich los war damals im 13. Jahrhundert, ne? Na komm, duzi, sag dein Sprüchlein.
Ja, Dattel die Dattel dö. Die Zeit ist unfassbar wie ein Schatten. Sie saust vorüber, so flink wie Ratten. Nur mit List wird das Vergangene klar. Drum hört hin, wie's einstmals war.
Ihr Bischofe und ihr edlen Pfaffen, ihr seht verleitet. Seht, wie euch der Barbest mit des Tiefels Stricken seitet.
Das ist Walter von der Vogelweide, ein umherziehender Dichter. Er schimpft auf Mittelhochdeutsch über den Papst. Der steckt sich nämlich, sagt Walter, das auf den Kreuzzügen erbeutete Geld in die eigene Tasche.
Die christlichen Kreuzritter kämpfen gegen islamische Völker. Sie wollen die heiligen Stätten in Palästina erobern.
Sogar Kinder ziehen deswegen in den Krieg.
Ja, ich gestehe alles. Ich glaube nicht an die katholische Kirche.
Eine andere Erfindung der Kirche, die Inquisition. Wer nicht an die Kirche glaubt, wird vor Gericht gestellt. Er kann auch durch Folter zu einem Geständnis gezwungen werden. Schlimmstenfalls wird ein solcher Ketzer mit dem Tod bestraft. Ins Feuer mit ihr!
Der Kaiser Friedrich II. Ist damit einverstanden, obwohl sich Kaiser und Papst sonst meist um die Macht streiten.
Wir sollten nicht am Reichtum hängen. Werft all euer Hab und Gut weg und lebt in Armut, nur für Gott.
Noch einer, der nicht ganz der Kirche folgt. Franz von Assisi gründet einen Orden für Bettelmönche.
Marco Polo, ein Händler aus Venedig, reist um die ganze Welt bis nach China.
Und bringt von da die Spaghetti mit.
Um Franz von Assisi, streitende Meistersinger, wandernde Sänger und um noch so manch andere besondere Figur geht es also im 13. Jahrhundert.
Und um mich zum Beispiel.
Ja, selbstredend. Natürlich um dich. Bitte Musik.
Gerne. Und nochmal.
So, braver Bubu, ja, ja. Brav, und jetzt lassen wir mal den Profis den Vortritt.
Gralum inter vale alles fluide sequanda.
Mit Verlaub, aber das kann ich schöner. Hör her, schau her, das ist meine schnucklige hohe Flöte. Sopran, Sopran!
Mhm. Sehr schön, ist gut jetzt, danke, danke. Spitz mal deine Federohren. Es ist drierlei Erkanntnisse. Die erste ist mit dem Geloben. Die andere mit der Verstandnüsse, die dritte in der Gesichte.
Ist das holländisch?
Nein, das ist mittelhochdeutsch. So haben die Menschen im 13. Jahrhundert gesprochen. Also zumindest stellt man sich das so vor. Und das heißt übersetzt, es gibt drei Erkenntnisse. Die erste ist der Glauben, die zweite das Verständnis und die dritte liegt in der Anschauung.
Ja, 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 ja. So ganz im entferntesten Winkelchen meines Hirnchens kommt's, das Verständnis. Ja, genau. Fliedermus zum Beispiel, mein Lieblingswort. Das bedeutet im Mittelhochdeutschen Fledermaus.
Ach was.
Zu Mus verarbeitet habe ich sie aber eigentlich erst in meinem Schnabel. Da war so ein Lied in Mode. Wie hieß das noch? Das Nicht-Gelungen-Lied. Oder warte, nee. Nivellierung. Nee, das Nie-Geklungen-Lied. So hieß es.
Nein. Nibelungen-Lied. So hieß es.
Nee, niemals.
Ehrenwort, glaub es mir. Das Nibelungen-Lied.
Ja.
Uns ist in alten Meeren Wunders viel gesät, von Helden Lobbebären, von großer Arbeit, von Freuden hochgezieten. Die alten Geschichten berichten viel Abenteuerliches über ruhmreiche Helden, grausame Schlachten, von glücklichen Tagen und strahlenden Festen, von Schmerz und Leid und vom Kampf tapferer Recken. Von all dem werdet ihr jetzt hören. Im Land der Burgunden wuchs ein edles Mädchen heran. Das war so schön, dass es nirgendwo ein schöneres gab. Und viele tapfere Recken bemühten sich vergeblich um ihre Gunst. Ihr Name war Kriemhild. Kriemhild war die Schwester des mächtigen Königs Gunther und lebte zusammen mit ihm an Gunthers Hof zu Worms am Rhein. Eines Tages begab es sich, dass der erste Gefolgsmann des Königs, der düstere Hagen von Tronje, vor Gunther trat und einen besonderen Gast ankündigte.
Mein König, Prinz Siegfried aus dem Reich Xanten, ist auf dem Weg hierher nach Worms. Ich denke, wir sollten ihn willkommen heißen, denn er kann uns von Nutzen sein. Er ist jung, schön, stark. Vor allem aber besitzt er einen sagenhaften Schatz, den Nibelungenhort, Gold im Überfluss. Das sagenhafte Schwert Balmung gehört auch dazu und eine Tarnkappe, die ihn unsichtbar macht. Er hat alles dem Zwerg Alberich abgenommen. Außerdem sagt man, Siegfried sei unverwundbar, weil er in Drachenblut gebadet hat. Solche Männer brauchen wir hier. Mit eurem Einverständnis bereite ich alles vor.
Und so geschah es. Siegfried blieb an König Gunthers Hof, wurde zu seinem engsten Freund und bald auch zum Bräutigam der schönen Kriemhild. Gunther aber war unglücklich. Seit einiger Zeit schon träumte er von der mächtigen Zauberin Brünhild, die bislang alle Bewerber zurückgewiesen hatte. Aus Freundschaft beschloss Siegfried, Gunther zu helfen und segelte mit ihm ins ferne Island. An Brünhilds Hof angelangt, gab Siegfried sich als Gunthers Diener aus und hörte mit ihm und vielen anderen Bewerbern die Bedingungen der Zauberin.
Ich werde nur denjenigen unter euch zu meinem Gemahl nehmen, dem es gelingt, mich in einem Wettkampf zu besiegen. Drei Aufgaben stelle ich euch. Ihr müsst mich im Weitsprung, im Speerwerfen und im Steinschleudern übertreffen. Nur dem Sieger will ich angehören. Der Verlierer hat sein Leben verwirkt.
Kaum vernahm Siegfried diese Worte, machte er sich mit Hilfe der Tarnkappe unsichtbar und unterstützte Gunther heimlich bei jeder der drei Aufgaben. Die Zauberin aber erkannte den Betrug nicht, gab sich geschlagen und willigte ein, Gunther zu heiraten. Bald wurde in Worms eine prächtige Doppelhochzeit gefeiert. Kaum jedoch war Brünhild Gunthers Königin, hatte sie all ihre magischen Kräfte verloren. Die Jahre gingen ins Land. Siegfried war längst in sein Reich Xanten zurückgekehrt, aber Brünhild konnte nicht vergessen, dass König Gunther Siegfried nicht wie seinen Untertanen, sondern wie einen ebenbürtigen Freund behandelt hatte. Und bald ahnte sie, dass in Island etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen war. Um herauszufinden, wann und wie sie betrogen wurde, überredete sie Gunther, Siegfried und seine Gemahlin Kriemhild zu einem Fest einzuladen. Als das junge Paar in Worms eintraf, begegneten sich die beiden Königinnen vor dem Eingang des Münsters. Voller Verachtung musterten sich die Frauen, und keine wollte der anderen den Vortritt lassen.
Tritt beiseite, Kriemhild. Du bist nur die Gemahlin eines Vasallen. Lass deine Königin vorbei.
Wieso sollte ich? Ich bin dir ebenbürtig. Auch mein Siegfried ist ein König.
Das ist er nicht. Damals an meinem Hof in Island hielt er für Gunther noch den Steigbügel.
So hast du etwas übersehen, Zauberin. Ohne Siegfrieds Hilfe hätte Gunther dich niemals bezwungen. Du bist hinters Licht geführt worden, Brünhild.
Nun war es heraus. Und Brünhild musste erkennen, wie sehr sie getäuscht worden war. Auf genau diesen Moment hatte der finstere Hagen von Tronje so lange gewartet. All die Jahre hatte er heimlich auf eine Gelegenheit gehofft, Siegfried aus dem Weg räumen und den sagenhaften Nibelungenschatz nach Worms holen zu können. Sofort überredete er König Gunther.
Mein König, Siegfried ist unverwundbar. Aber Kriemhild hat mir anvertraut, dass es zwischen seinen Schulterblättern eine Stelle gibt, an der der Zauber nicht wirkt. Sie glaubt, ich würde ihn beschützen. Aber für euer Wohl, mein König, werde ich Siegfried töten.
Und Hagen von Tronje ermordete Siegfried und raubte das Nibelungengold. Siegfrieds Witwe Kriemhild aber war voller Hass und sann auf Rache an allen Burgundern. Sie heiratete den Hunnenkönig Etzel und lud Gunther und all seine Gefolgsmänner unter dem Vorwand einer Versöhnung an ihren Hof nach Ungarn ein. Dort stellte sie den Burgundern eine Falle und es kam zu einem großen Blutbad an König Etzels Hof, das beinahe niemand überlebte, weder Gunther noch Kriemhild noch Hagen von Tronje. Alle lagen erschlagen. Und unter großem Jammer fand das Fest des Königs seinen Abschluss, wie ja immer Liebe am Ende mit Leid bezahlt wird. Ich kann euch nicht sagen, was danach geschah. Nur so viel kann ich sagen, dass man sah, wie Ritter Frauen und edle Knappen den Tod ihrer Freunde beweinten. Hier findet die Geschichte ihr Ende. Das ist der Nibelungenlob. Dazu die edlen Knechte, ihr lieben Freunde tot. Hier hat das Märe ein Ende. Das ist der Nibelungenlob.
Das war's mit dem Uhu für dieses Wochenende. Udo Wachtveitl war der Erzähler und Burkhard Dabinus der Uhu Bubo. Am nächsten Samstag geht's natürlich weiter mit unserer Uhu Ferienzeitreise. Bis dahin könnt ihr schon mal im Internet auf der Seite br.de/kinder das Rätsel mit Elvis lösen. Da gibt's ein Digitalradio zu gewinnen. Oder ihr hört euch dort einfach ein paar Sendungen der vergangenen Monate als Podcast an. Schaut mal vorbei und dann hören wir uns nächsten Samstag hier im Radio wieder auf BR Klassik, wenn ihr mögt. Bis dahin, ciao, euer Alex.